Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben eben die Namen der Verstorbenen gehört. Ist der Name dabei, der Ihnen, der dir besonders nahe stand? Oder erinnerst du dich heute an jemanden, der schon vielleicht vor ein paar Jahren verstorben ist, der dir aber immer noch fehlt, unendlich fehlt? Vielleicht gehst du heute Nachmittag auf den Friedhof und denkst, wie werde ich mich dann fühlen? Für viele ist heute ein trauriger Tag. Viele schauen zurück und denken an Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Der heutige Tag ist aber auch gleichzeitig eine Einladung, nach vorne zu schauen, sozusagen über den Horizont zu schauen, nicht nur bis zur Grenze des Todes zu denken, sondern darüber hinaus. Und dazu hilft uns der für heute vorgegebene Predigttext, Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Da sagt Jesus: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hin zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Amen. Der Bräutigam in dieser Geschichte steht für Jesus. Und so wie der Bräutigam kommen wird, so wird auch Jesus kommen. Ja, er wird noch einmal auf diese Erde kommen, am Ende der Zeit. Heute am Ewigkeitssonntag denken wir darüber nach, was heißt das für uns? Thema also heute, schlicht und einfach: Jesus kommt. Dazu als erstes, also 2 Punkte habe ich: Jesus kommt, dann gibt es etwas zu feiern. Wir sprachen am Anfang der Predigt darüber, dass dieser Tag heute für viele ein trauriger Tag ist. Die schmerzliche Erinnerung an einen Menschen, der nicht mehr da ist, die quält. Hier aber ist von einer Hochzeit die Rede, also von einer großen Freude. Wie passt das zusammen? Natürlich sind auch Christen traurig, wenn sie von lieben Menschen Abschied nehmen müssen. Meine Eltern sind jetzt 85 und 86 Jahre alt und ich muss mich darauf einstellen, in absehbarer Zeit von ihnen Abschied zu nehmen. Solche Gedanken schmerzen. Aber trotzdem, für Christen ist es alles anders als für andere. Denn Christen haben auch angesichts des Todes eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Die Hoffnung auf Gottes neue Welt. In der Offenbarung, wir haben es eben gehört, wird sie beschrieben. Eine Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen, ohne Tod. Und schon oft haben mir Christen in Trauergesprächen erzählt, dass das ihr entscheidender Trost ist, dass der Verstorbene mit Jesus gelebt hat und dass er nun oder sie nun in Gottes Hand geborgen ist. Aus der Bibel erfahren wir, dass es hier einen ganz deutlichen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen gibt. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4: Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Was habe ich schon für eine Hoffnung, wenn ich nicht an Jesus glaube, wenn der Tod kommt? Keine. Null. Aber für Christen ist ganz klar, sie haben Hoffnung. Sie brauchen also nicht so traurig zu sein wie andere, die diese Hoffnung nicht haben. Auch dann, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden. Man kann das vergleichen mit einer Geburt. Auch das ist für mich ein sehr persönliches Beispiel, weil ich in diesem Jahr, wie manche wissen, 2 Enkelkinder bekommen habe. Sie wurden geboren. Und bei der Geburt hat die Mutter unendliche Schmerzen. Aber dann, wenn das Kind da ist, ist die Freude groß. Und so ist es auch jetzt unendlich schmerzlich, von Menschen Abschied zu nehmen. Aber in Gottes neuer Welt wird die Freude groß sein. Übrigens finden wir dieses Beispiel von der Geburt auch in der Bibel. Da sagt Jesus in Johannes 16, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Christen haben also auch im Blick auf den Tod Grund zur Freude. Und einer, der das in besonderer Weise erlebt hat, ist Philipp Mickenberger. Manche kennen ihn vielleicht im ersten Lied. Das hat auch damit zu tun. Und aus meine liebe Frau, die aus der Little Lights mitgesungen hat, wird kurz sagen, was es damit auf sich hat.
Philipp Mickenbecker, der wurde ziemlich bekannt durch einen Internetkanal, also so bei Leuten, die so im Internet unterwegs sind, der nannte sich Real Life Guys, also da waren so junge Leute, die eben so ganz verrückte Sachen gemacht haben und ja wirklich das Leben gefeiert haben. Und also dieser Philipp Mickenbecker bekam aber Krebs und ist daran gestorben mit 23 Jahren. Ich glaube, vor 4 Jahren war das. Und hat aber in der Zeit, wo eigentlich schon klar war, dass er sterben würde, ganz viel von seinem Glauben erzählt. Also der ist viel im Fernsehen auch aufgetreten, bei Stern-TV und überall, um den Leuten zu sagen, ja, es gibt eine Hoffnung. Es gibt noch eine Hoffnung darüber hinaus. Also er hat auch noch eine Hoffnung auf Heilung gehabt, aber selbst wenn die nicht passiert, dann gibt es eben noch eine Hoffnung und eine Freude darüber hinaus. Und dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, haben Freunde von ihm für ihn geschrieben. Also er hat es auch noch einmal hören können, bevor er gestorben ist. Und es wurde dann auch auf seiner Beerdigung gesungen. Also eigentlich ja ein ganz großes Freudenlied. Auch auf gewisser Weise ein Freudenfest. Ich habe das Video von der Beerdigung gesehen, wo alle wirklich in weiß gekleidet gekommen sind und Luftballons haben steigen lassen, um eben auch in diesem Moment das Leben zu feiern.
Das ist christliche Hoffnung. Angesichts des Todes auf einer Beerdigung noch Freude zu haben. Wir haben in unserem Predigtext das Bild von der Hochzeit. Da beschreibt Jesus einen Bräutigam, sich selbst als Bräutigam. Die Gemeinde ist die Braut. Und dann wird Hochzeit gefeiert. Übrigens kommt das Bild von der Gemeinde als Braut nicht nur hier vor, schon im Propheten Hosea sagt Gott im 2. Kapitel, dass er sich mit seinem Volk verloben will. Und das wird hier noch gesteigert. Jetzt wird Hochzeit gefeiert. Dann, wenn der Bräutigam kommt. Dann, wenn Jesus wiederkommt. Und er verspricht uns nochmal durch dieses Gleichnis, durch diesen Vergleich, ich werde kommen. Und dann wird nichts mehr zwischen ihm und seiner Gemeinde stehen. So wie beim Ehepaar, das sich unendlich liebt und heiratet. Eine Hochzeit ist ja auch was ganz Besonderes. Man sagt, die Hochzeit wäre der schönste Tag des Lebens. Viele von uns haben geheiratet. Denk nochmal an den Tag der Hochzeit. War das nicht ein schöner Tag? War das nicht ein Tag, an dem du glücklich warst? Oder wer nicht verheiratet ist, oder der war wahrscheinlich schon mal dabei bei einer Hochzeit und hat erlebt, wie sehr die Leute sich freuen. Ja, sagt Jesus, wenn ich wiederkomme, wird es so schön sein wie bei einer Hochzeit, wie bei einem großen Fest. Da könnt ihr euch freuen. Alle schweren Gedanken werden dann vergessen sein. Alle Trauer wird vergessen sein. Was für eine Hoffnung. Also wenn du heute voll Trauer bist, lass dir zusagen, es kommt der Tag, an dem Gott mit seinen Leuten feiern wird. Und dann wird alles, was dich jetzt belastet, nicht mehr da sein. Mancher fragt sich, wie sieht das denn aus? Wie wird die Ewigkeit sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, wir wissen es noch nicht. Da geht es uns wie einem Bräutigam, der vor der Hochzeit noch nicht weiß, wie die Braut aussehen wird. Als meine Frau und ich geheiratet haben, da war das noch üblich, dass das Brautpaar gemeinsam in die Kirche einzieht mit dem Pfarrer. Heute ist das eher unüblich. Da ist das so, dass die Braut schon, dass der Bräutigam schon da ist und dann zieht die Braut ein. Und dann sieht der Bräutigam zum ersten Mal seine Braut. Was für eine Freude. Und so wissen wir jetzt auch noch nicht, wie es aussehen wird, wenn Jesus kommt. Wie es dann sein wird. Aber wir wissen, es wird herrlich sein. Unbeschreibliche Freude. Und darum können wir uns auch an diesem Tag, gerade an diesem Tag, im Glauben an Jesus freuen. Und darum heißt dieser Tag auch bewusst Ewigkeitssonntag. Viele kennen den Namen von früher, Totensonntag. Aber heißt Ewigkeitssonntag, um deutlich zu machen, es geht nicht darum, nur an den Tod zu denken. Es geht darum, dass wir uns ausrichten auf die Ewigkeit. Gott lädt uns ein, dass wir nicht beim Trauern und Klagen stehen bleiben. Er lädt uns ein, dass wir uns neue Hoffnung schenken lassen. Mancher denkt vielleicht, ist das nicht ein bisschen oberflächlich, wenn man sich einfach so freut, obwohl es so viel Schmerzliches gibt? Manchmal gibt es sogar so ein dummes Gerede, so nach dem Motto, die trauert ja gar nicht um ihren Mann, hat sie ihn womöglich gar nicht richtig geliebt oder sowas? Ich sagte schon, auch Christen trauern, ja. Und darum sollten wir uns selber und auch anderen auch erlauben zu trauern. Also bitte nicht sagen, ah ja, ist ja alles gut, nicht so. Nein, es ist ja schmerzlich. Und ich sage das in Trauerpredigten auch immer wieder. Ja, die Trauer hat auch ihren Raum. Aber ich sage dann dazu, mit Jesus ist die Trauer nicht das Einzige. Also wer meint, er dürfte sich angesichts des Todes nicht an der Ewigkeit freuen, der sagt damit letztlich, für mich gibt es gar keine Ewigkeit. Oder zumindest, die ist mir nicht so wichtig. Aber wer weiß, dass Jesus kommt und dass er alles gut machen wird, der hat auch in der Trauer noch Grund zur Hoffnung und kann sich freuen, einmal ganz bei Gott zu sein. Ich kann mich noch erinnern an eine schwere Zeit, die ich durchgemacht habe. Und in dieser Zeit hatte ich eine Beerdigung. Da erinnere ich mich noch an das Bild, wie ich da auf dem Friedhof stand und wie ich mich gerade da richtig gefreut habe. Weil mir klar geworden ist, egal was jetzt passiert, wie es da weitergeht, ich habe ja Hoffnung. Gott führt mich ja und ich werde einmal bei ihm sein. Und ich müsste mir Mühe geben, auf dem Friedhof nicht so fröhlich auszusehen. Das war am Anfang übrigens ein Problem bei mir, als ich in meiner ersten Gemeinde war, so die ersten Jahre. Irgendwann sagte mir jemand, du siehst immer so zu fröhlich aus, das gefällt den Leuten nicht, du musst ein bisschen trauriger aussehen bei Beerdigung. Ist ja auch richtig, dass man Anteil nimmt, nicht weint mit den Traurigen. Aber trotzdem, gerade bei Beerdigung wird mir immer wieder klar, wie großartig das ist, dass ich als Christ so eine Hoffnung habe. Jetzt gibt es manche Leute, die sagen, ja, das kann doch gar nicht sein, dass Jesus wiederkommt, wir warten schon 2000 Jahre. Und manche Theologen unterstützen das auch noch, indem sie sagen, na ja, das war ja so, dass Jesus und die ersten Jünger, die haben ja damit gerechnet, dass Jesus jeden Tag wiederkommt und er sollte auch ja bald kommen. Und irgendwann hat sich halt gezeigt, die haben sich getäuscht. Für alles gibt es ja Fachausdrücke. Der theologische Fachausdruck dafür heißt Parousieverzögerung. Parousie, das heißt die Ankunft von Jesus und die verzögert sich eben. Und da hat sich Jesus offensichtlich geirrt und die Jünger und Paulus und auch. Da frage ich zurück, stimmt das eigentlich, wenn wir die Bibel gucken, dass Jesus gedacht hat, es muss auf jeden Fall ganz schnell gehen? Jesus erzählt uns hier das Gleichnis, eine Geschichte von klugen und törichten Jungfrauen, also kluge und dumme. Mit den Jungfrauen sind jetzt hier keine 10 Bräute gemeint, sondern es war damals Sitte, dass einige Frauen den Bräutigam abholten. Und so wurde die Hochzeit besonders feierlich. Vor der eigentlichen Hochzeit wurde manchmal noch um Hochzeitsgeschenke gefeilt. Und so konnte es tatsächlich vorkommen, nicht? Das dauert ja manchmal länger, dass der Bräutigam erst ganz spät in der Nacht kam. Die 10 Frauen mussten also warten. Übertragen wir das auf Jesus. Wenn es hier heißt, dass der Bräutigam erst sehr spät kommt, bedeutet das, Jesus selbst hat durchaus einkalkuliert, dass es eine Weile dauern kann, bis er kommt. Er hat nicht gesagt, wie lange. Und wir sollten uns auch tunlichst hüten davor, da irgendwelche Berechnungen anzustellen. Das kommt ja immer wieder, nicht, dass Leute sagen, ach, in der Offenbarung steht das und heute in der Politik das und dann kommen noch die Jahre und die Jahre. Also dieses Jahr, da kommt Jesus wieder. Nicht, das ist zum Beispiel das Problem unserer Freundinnen und Freunde von den Sieben-Tag-Adventisten in der Freudenberger Straße. Die haben also mal ein Datum ausgerechnet, wo Jesus wiederkommt. Offensichtlich kam er da nicht. Haben auch schon andere probiert. Bisher haben sie alle geirrt. Weil Jesus sagt, ihr wisst nicht Zeit noch Stunde, steht auch in unserem Text. Also wir wissen nicht, wann er kommt, aber Jesus selbst rechnet damit, es kann auch lange dauern. Also es ist kein Argument, dass es jetzt schon 2000 Jahre gedauert hat, dass er nicht mehr kommt. Im Gegenteil, passt gut zu dem, was wir in unserem Text lesen. Aber er kommt, das ist ganz sicher. Und dann wird gefeiert. Das ist die große Hoffnung. Ein zweites. Bist du dabei, wenn Jesus kommt? Für die Törichten, also die dummen Jungfrauen, sieht es am Ende nicht gut aus. Sie dürfen nicht an der Hochzeit teilnehmen. Was heißt das für uns heute? Die Jungfrauen stehen hier für die Jünger, also für die Christen oder die, die mit Jesus leben wollen oder mit Gott leben wollen. Sie wollen alle an der Hochzeit teilnehmen. Also es waren keine Leute, die sagten, Gott interessiert uns nicht. Die sagen, ach, wollen wir gar nicht oder treten aus der Kirche aus. Nein, es waren Leute, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber auch unter denen gibt es hier am Schluss eine Trennung. Auch da werden nicht alle dabei sein bei dem großen Fest Gottes. Oder anders ausgedrückt, hört sich hart an, nicht jeder, der heute sagt, ich glaube an Gott, hat auch ewiges Leben. Zu manchen wird Jesus sagen, wie hier zu den törichten Jungfrauen, ich kenne euch nicht. Bei vielen Beerdigungen wird über den Verstorbenen gesagt, er hat doch auch irgendwie geglaubt, nicht? Auch das höre ich immer wieder in Trauergesprächen. Ja, er ist also nicht in die Kirche gegangen, aber irgendwie hat er ja geglaubt und mal irgendwann gebetet und so. Also, und dann heißt es ja auch, er ist jetzt im Himmel. Und so sind auch viele Beerdigungsansprachen, dass man hört, ja, sind alle jetzt bei Gott geborgen. Da frage ich zurück, stimmt das eigentlich? Wissen wir das? Nein, nach unserem Text stimmt das so nicht unbedingt. Nicht alle, die irgendwie an Gott glauben, sind auch dabei im ewigen Leben. Was macht den Unterschied? Schauen wir in unsere Geschichte. Hier ist es das Öl. Das Problem dieser törichten Jungfrauen war nicht, dass sie nicht gehen wollten. Sie hatten nur kein Öl. Sie brauchten es für ihre Lampen. Heute würden wir sagen, sie hatten keine Batterien mehr, die Taschenlampe ist leer. Oder noch moderner, der Akku vom Smartphone ist leer. Bleiben wir mal beim Öl. Wofür steht das Öl? Öl benutzt man, um etwas zu schmieren. Es läuft wie geschmiert, sagt man dann. Und so könnten wir sagen, das Öl in so einer Geschichte ist sozusagen das, was den Kontakt mit Gott am Laufen hält. Also so, dass es mit Gott auch läuft wie geschmiert, könnte man sagen. Was ist das? Ganz klar, das Gebet zum Beispiel, das Lesen in der Bibel. Übrigens, herzliche Einladung in die Bibelstunde. Wir haben jetzt wieder ein neues Buch angefangen. Wir lesen die Wanderung durch die Wüste, Klammer zu. Es ist die Mitarbeit in der Gemeinde, dass ich Jesus diene. Im weiteren Sinne, dass ich sage, ich habe wirklich eine persönliche Beziehung mit Jesus. Ich sage nicht nur einfach, ja, ich bin auch irgendwie Christ oder so, oder ich glaube auch irgendwie an Gott, oder wir sind ja im christlichen Abendland oder was auch immer. Nein, ich habe eine persönliche Beziehung mit Jesus. Er bestimmt mein Leben. Er ist mir das Wichtigste. Er ist die Nummer eins. Sagst du das? Sagen Sie das so? Die Lampen in unserer Geschichte, sie brennen eine Zeit lang auch ohne weiteres Öl. Aber irgendwann gehen sie aus. Und so ist das auch beim Glauben. Manche hat auch mal mit Gott angefangen als Kind oder als Jugendlicher. Und irgendwann ist das dann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, wer nicht in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus lebt, also ohne Öl in Anführungszeichen, ohne Bibel, ohne Gebet, ohne Gemeinde, ohne Dienen, der kann auf Dauer nicht bei ihm sein. Wer nicht eindeutig sagt, ich will mit ihm leben und seine Wege gehen, der geht irgendwann seine eigenen Wege. ihr lieben Katechumenen, euch kommt, wie es ist, schon eine Weile her, wenn ihr euch vielleicht noch, wir haben gerade gehabt, diese Geschichte mit den zwei Wegen, die Jesus nennt, den breiten Weg und den schmalen Weg. Der schmale Weg, das sind die, die mit Jesus leben, die sagen, ich will ganz bei ihm sein. Der breite Weg, das ist der Weg der Masse, das ist so, man lässt sich so treiben und macht, was alle machen. Und man kann nicht sagen, ich bin ein bisschen auf dem Weg, ein bisschen auf dem Weg, man muss sich entscheiden. So wie man auch nicht gleichzeitig auf der alten Freudenberger Straße und der neuen vierspurigen, das heißt neu, aber der vierspurigen Straße unterwegs sein kann, wenn man von Trubach nach Seelbach oder umgekehrt unterwegs ist. Man muss sich entscheiden, welchen Weg nimmt man. Und so müssen wir es entscheiden, welchen Weg nehmen wir in unserem Leben. Oder denken wir nochmal an die Hochzeit. Wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen werde, dann kann ich nicht sagen, naja, irgendwie will ich ja hingehen, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich muss mich entscheiden, gehe ich hin oder nicht. Und so kann ich auch nicht sagen, ich will Christ sein und ja, aber so ein bisschen, ich will auch alles machen, was andere machen. Gott will eben mehr als so ein paar religiöse Übungen oder ein bisschen traditionelle Kirchlichkeit. Nein, er will, dass wir ganze Sache mit ihm machen. Aber leider schläft das oft ein im Laufe der Zeit. Das Öl geht sozusagen aus. Die Freude geht verloren. Die Gebete, die Gottesdienstbesuche werden seltener. Das Bibellesen wird weniger. Und irgendwann hört es vielleicht auf. Ich erlebe das leider auch immer wieder bei Konfis. So im Unterricht, da habe ich oft, und auch jetzt wieder, ich habe immer den Eindruck, da sind ganz viele dabei. Wir beten zusammen, wir reden zusammen. Da kommen Fragen. Und dann nach der Konfirmation, wie viel sehen wir noch von Ihnen? Es wird schwieriger. Also, wir müssen immer wieder sozusagen das Öl erneuern. Ist beim Auto ja auch so, da muss man gelegentlich den Ölstand prüfen. Und so prüfen wir sozusagen den Ölstand in unserem Glauben. Muss da vielleicht was nachgefüllt werden bei Ihnen, bei dir? Ist heute vielleicht eine Erneuerung dran am Ewigkeitssonntag? Vielleicht möchtest du heute neu sagen, ja Jesus, ich will ganz bei dir sein. Vergib mir, dass ich als Christ so schlaff geworden bin. Ich will neu anfangen. Und dann sagt Jesus dir das zu. Ich bin auch für deinen schlaffen Glauben ans Kreuz gegangen. Du kannst neu anfangen. Du bist eingeladen. Und dann kenne ich dich. Dann weiß ich um dich. Dann darfst du dabei sein beim großen Fest. Und so können wir uns den Glaubenstank sozusagen immer wieder neu füllen lassen von Jesus. Und dann haben wir genug Öl. Dann werden wir dabei sein bei dem großen Fest, bei der Hochzeit, beim Fest in der Ewigkeit. Und das hilft, das tröstet. Vielleicht noch eine Frage, die sich vielleicht bei diesem Text stellt. Mancher sagt, ist das nicht ungerecht, dass die fünf klugen Jungfrauen den anderen nichts abgeben? Wo bleibt denn da das christliche Teilen? Die Geschichte, die Jesus uns erzählt, ist ein Gleichnis, ein Vergleich. Also keine direkte Handlungsanweisung. Also Jesus sagt uns nicht, gebt eurem Nachbarn kein Öl oder irgendwas anderes, wenn er euch fragt. Natürlich, Teilen ist wichtig. Gleichnisse sind etwas, wo Jesus uns was sagt über das Verhältnis zu ihm. Wir müssen das also geistlich verstehen, entsprechend übertragen. Was heißt das hier beim Öl? Die geben von ihm Öl nichts ab. Das heißt, wir können sozusagen von unserem Glaubensweg, von unserem Glaubensleben, das können wir nicht abgeben an andere. Dass diese fünf klugen Jungfrauen nichts abgeben, heißt, meine Glaubenserfahrung kann nicht deine Glaubenserfahrung sein. Da ist jeder persönlich gefragt. Manchmal schicken zum Beispiel insbesondere Männer ihre Frauen in den Gottesdienst, bleiben aber selbst zu Hause und sagen, bet für mich mit, ist doch gut. Oder manche sagen, ach, ich habe eine fromme Großmutter. Fromme Großmütter sind was Wertvolles, wunderbar. Aber eine fromme Großmutter macht doch keinen Christen. Und eine Frau, die für mich mitbetet, auch nicht. Gott möchte zu jedem eine persönliche Beziehung haben. Er möchte mit ihnen und mit dir eine persönliche Beziehung haben. Er sehnt sich danach, dass du ganz nah bei ihm bist, Gemeinschaft hast mit ihm. Er wird nicht nach anderen fragen, er wird dich fragen, wenn du einmal vor ihm stehst. Wie wichtig war ich dir ganz persönlich? Wer sich in seinem Glauben nur auf andere verlässt, der wird irgendwann merken, das funktioniert nicht. Und dann kann es zu spät sein, so wie bei diesen 5 törichten Jungfrauen. Das wäre schade. Das hört sich alles sehr hart an hier. Und ich sage das auch nicht, weil ich jetzt große Freude habe, jemanden hier in die Enge zu treiben oder unter Druck zu setzen oder irgendwas. Nein, Jesus erzählt das Gleichnis ja auch nicht, um uns fertig zu machen, sondern er wirbt ja um uns und möchte ja, dass möglichst viele von uns dabei sind. Und da muss er das auch so deutlich sagen, dass wir es verstehen. Aber das Ziel ist immer, dass ganz viele sagen, ja, ich möchte in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus leben, dass mir mein Öl des Glaubens sozusagen nicht ausgeht. Und ich möchte dieser Vorfreude leben, einmal ganz bei ihm zu sein. Und das hilft. Das hilft auch in allen traurigen Gedanken, in aller Trauer um Menschen, die nicht mehr bei uns sind. Und so lädt Gott uns heute Morgen ein, dass er sagt, ja, ich will neu bei Jesus sein. Denken wir noch an eine Hochzeit. Wenn eine Hochzeit ansteht, wird viel vorbereitet. Unsere Kinder haben vor 2 Jahren beide geheiratet, im Abstand von 4 Wochen. Da haben wir das hautnah mitbekommen. Darum bereiten wir uns also auch auf das Hochzeitsfest im Himmel vor, wenn Jesus kommt, auf das Leben mit ihm. Und dann werden wir dabei sein. Und das macht heute schon Mut und es tröstet. In diesem Sinne, sei dabei, wenn Jesus kommt. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns immer Hoffnung schenken kannst, auch in der Trauer, auch in den Schmerzen. Hilf uns, dass wir ganz neu mit dir leben. Ja, wir wollen das tun. Und hilf, dass gerade der Tag heute auch ein trauriger Tag ist, ein Tag ist, wo wir die Hoffnung auf dich, auf dass du wiederkommst, dass wir diese Hoffnung neu entdecken. Amen. Ich lade uns ein zum Fürbittengebet und die Konfirmandin Lena Tolstorf wird mit uns beten. Schönen Dank, liebe Lena.
Lieber Gott, heute kommen wir zu dir mit offenem Herzen. Wir bringen dir das, was uns wirklich bewegt und all die Menschen, die deine Nähe besonders brauchen. Zuerst denken wir an diejenigen, die um einen Menschen trauern, die sich traurig oder verloren fühlen. Schenke ihnen Trost und Mut in dieser Zeit. Wir bitten auch für alle, die krank sind, körperlich oder innerlich. Umgib sie mit deiner heiligen Kraft und gib ihnen Menschen, die ihnen Halt geben. Besonders legen wir dir die Menschen ans Herz, die Verantwortung tragen. In Familien, in den Gemeinden und in unserer Welt. Schenke ihnen Weisheit, Geduld und Liebe in ihren Entscheidungen. Wir denken an alle Kinder und Jugendliche, die ihren Weg suchen und manchmal unsicher sind. Lass sie spüren, dass sie wertvoll sind und von dir begleitet werden. Bleibe du bei uns, führe uns und erfülle uns mit deinem Licht. Darum bitten wir dich. Amen. Amen.
Und gemeinsam sprechen wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Ewigkeitssonntag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.